zwischen Hamburg und Haiti.
Endlose Weite und keine Menschenseele. Im Magazin zwischen Hamburg und Haiti geht es heute um abgeschiedene Orte. Regionen, in denen man stundenlang keinem Menschen begegnet. Nur Tieren, wie etwa in der Serengeti-Savanne in Tansania, in der es nicht mal Bäume gibt, sondern nur unendliche Weiten. Die Reise führt uns auf die finnische Saimaa-Seenplatte mit gut 40.000 Seen und sehr wenigen Menschen. Wir machen einen Trip durch die Geisterstädte Oregons, ehemals belebte Siedlungen, die heute ausgestorben und verlassen sind. Im Studio begrüßt Sie heute Morgen Claudia Sarre. Die Serengeti ist wahrscheinlich der bekannteste Nationalpark der Welt. Übersetzt heißt Serengeti endlose Ebene. Der Name stammt aus der Sprache der Maasai. Sie lassen seit Urzeiten ihre Viehherden in der Serengeti im Norden Tansanias weiden. In dieser endlosen Savanne leben unzählige afrikanische Tierarten wie Gnus, Zebras, Elefanten, Hippos und Büffel sowie ihre Jäger, Löwen, Leoparden und Hyänen. Und sie ist Schauplatz für die spektakulärste Tierwanderung der Welt, die Gnu-Wanderung. Aber das Tierparadies ist in Gefahr. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Linda Staude hat die Serengeti besucht.
Tief geduckt rennt eine Hyäne durch wogendes Gras. Im Maul trägt sie einen großen Fetzen rohes Fleisch. Die Beute hat sie ein paar Geiern abgejagt, die gierig blutige Stücke aus dem Kadaver einer Antilope reißen. Das klagende Gejaule der Hyäne trägt weit über die grasige Ebene der Serengeti. Kilometer über Kilometer davon. Auf dem weiten, flachen Land steht kaum ein Baum. Ein endloses Meer aus Gras erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Bis zu ein paar Hügeln am Horizont. Die trockenen, gelben Grashalme stehen so hoch, dass sie den großen Antilopen bis zum Bauch reichen. Kleinere Tiere verschwinden fast vollständig in der üppigen Vegetation.
Serengeti means endless plains. You know, just looking at
Serengeti bedeutet endlose Ebene. Einfach nur das Land zu sehen, wenn es voller Gras steht, ist schon eine tolle Erfahrung. Aber wenn hunderttausende Gnus in diese Ebene strömen, dann ist das Spektakel überwältigend.
Gerald Bigurube ist Regionalkoordinator für Tansania bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ZGF. Lange Jahre geführt von Bernard Jimek, der das Tierparadies durch seinen Oscar-prämierten Film Serengeti darf nicht sterben weltweit bekannt gemacht hat.
Er hat immer gesagt, schaut Jungs, ihr habt keine Akropolis, ihr habt keine Golden Gate Bridge, aber was ihr habt und was die ganze Welt bestaunend wird, das sind eure Parks. Und ich glaube, das hat geklickt hier.
So Markus Borner, langjähriger Wegbegleiter Jimex und ehemaliger Leiter des Afrika-Programms der ZGF. Die Serengeti wurde 1959 zum Nationalpark erklärt, dem ersten von mittlerweile 16 in Tansania und gehört zum Weltnaturerbe der UNO. Gerald Bigurube:
Es gibt keinen anderen Ort, nicht nur in Tansania, sondern in ganz Afrika, wo es so viele verschiedene Huftiere in so großer Zahl gibt. Sie ist wirklich einmalig.
So, it's really a very special place.
Der Wind streicht über die Savanne und wellt das Gras, als wäre es lebendig. Sein Geräusch und das der Vögel sind fast die einzigen, die die Stille unterbrechen. Die riesige Fläche von der Größe Schleswig-Holsteins ist beinahe verlassen. Lediglich eine Herde Impalas tut sich am Gras gütlich. Die Millionen Gnus, Zebras, Büffel und andere Tiere, die sonst hier äsen, sind fort.
It was the end of the dry season. There is not enough water.
Am Ende der Trockenzeit gibt es in der Ebene der Serengeti nicht mehr genug Wasser für diese großen Herden. Zu dieser Zeit haben sie keine andere Wahl, als nach Norden zu ziehen. Denn dort, in der Masai Mara, ist der Mara-Fluss.
In the Masai Mara we have the Mara River.
Hunderte Gnus drängen sich am südlichen Ufer des Mara-Flusses. Sie schnauben, grunzen und blöken aufgeregt. Ab und zu nähert sich ein besonders mutiges Tier den Fluten und schreckt wieder zurück vor den lauernden Krokodilen im Wasser. Stundenlang wandert die Herde hin und her, zögert die gefährliche Überquerung des Flusses hinaus. Das größte Hindernis auf ihrer über 1000 Kilometer langen Wanderung zu den saftigen Weidegründen im Westen Kenias und zurück in die Serengeti.
10 years ago, the water volumes, especially in the Masai Mara River, it was high.
Vor 10 Jahren führte der Mara-Fluss sehr viel mehr Wasser. Heute müssen die Gnus an manchen Stellen nicht mal mehr hinüberschwimmen. Sie warten einfach durch. Das ist beunruhigend. Außerdem hat das Wasser nicht mehr seine natürliche Qualität, sondern ist kontaminiert mit Abwässern und allen möglichen Abfällen.
Markus Mugo gehört zum Management-Team der Sarova Lodge. Die Luxusherberge lebt von den tausenden Touristen, die sich jedes Jahr die größte Tierwanderung der Welt ansehen. Aber das gigantische Naturschauspiel ist bedroht. Das lebenswichtige Wasser für die riesigen Herden kommt aus dem Mauwald in Kenia, dem nördlichsten Teil des großen Ökosystems, das neben der Serengeti unter anderem auch den Ngorongoro-Park und die kenianische Masai Mara umfasst.
12 große Flüsse entspringen im Mau-Wald. Einige fließen in den Viktoriasee, andere über die Grenze von Kenia nach Tansania. Der Mara-Fluss ist der bekannteste. Das ganze Mau-Ökosystem umfasst eine Fläche von 400.000 Hektar.
Erklärt Richard Kagwamba vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Damit ist der Mau-Wald so groß wie alle Waldflächen in Deutschland zusammengenommen. Regen fällt in dicken Tropfen auf uralte Baumriesen. Sie stehen dicht an dicht auf den kühlen Berghängen in über 3000 Meter Höhe. Zumindest da, wo der Mauwald noch gesund ist. Kevin Gichangi von der Naturschutzorganisation WWF.
Within the Mara River Basin,
im Einzugsgebiet des Mara-Flusses haben wir in den vergangenen 4 Jahrzehnten 30% der Waldfläche verloren. Und das hat natürlich die Wassermenge im Fluss verringert.
Hinzu kommt der Klimawandel, der die ehemals pünktlich einsetzenden Regenzeiten unvorhersehbar macht. In diesem Jahr sind die Tiere Wochen zu früh nach Norden aufgebrochen, auf der Suche nach saftigerem Gras als in der viel zu trockenen Serengeti. Am Ufer des Mara-Flusses hat sich ein Gnu endlich ein Herz gefasst und sich in die Fluten gestürzt. Nun gibt es kein Halten mehr für die anderen. Gnus, Zebras, Gazellen springen, schwimmen und warten durchs Wasser. Manche direkt vor die schnappenden Kiefer der lauernden Krokodile. Doch auch wenn jedes Jahr hunderte Tiere den gefährlichen Räubern zum Opfer fallen, die größere Gefahr sind die Menschen.
Over the years, populations keep growing, their livestock keep increasing.
Über die Jahre wächst die Bevölkerung, genau wie ihre Viehherden. Irgendwann wird das Land nicht mehr ausreichen. Und dann werden die Leute sagen, es ist nur logisch, in die Serengeti zu gehen, für zusätzliches Land.
Befürchtet Gerald Bigurube. Die Serengeti kann nur überleben, wenn auch die oft sehr armen Anwohner etwas von ihr haben und wenn auch die Regierung wirtschaftliche und politische Interessen zurückstellt. Die jüngste akute Bedrohung konnte nur mit viel Druck aus dem Ausland abgewendet werden. Ein Highway quer durch den Park, mitten auf dem Weg der Tiere zu den Wasserstellen der Dürrezeit. Dieser Plan ist vom Tisch, mit etwas Glück endgültig. Schließlich ist der Tourismus der größte Devisenbringer in Tansania, sagt Gerald Figurube, und die Serengeti die Hauptattraktion.
This is good for everybody. Both those who...
Sie ist gut für alle. Ob sie uns mögen oder nicht, alle profitieren vom Tourismus.
Linda Staude war in der Serengeti-Savanne in Tansania. Nirgendwo in Europa gibt es ein größeres Seengebiet als im Südosten Finnlands. Die Saimaa-Seenplatte breitet sich auf einer Länge von mehreren hundert Kilometern aus und ist eine fast unberührte Naturidylle. Weite Landschaften und Zehntausende von großen und kleinen Seen vermitteln das Gefühl von Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Mancher Besucher findet die Stille dort fast schon unheimlich. Andreas Jakobsen über ein Naturjuwel, dessen Schönheit schon die russischen Zaren beeindruckte.
Ein milder Tag am Onkivesi-See mitten in Finnland. Außer dem Geschrei der Möwen herrscht absolute Stille. Hohe Birken, die sich fast unmerklich im Wind wiegen, werfen ihre Schatten auf das spiegelglatte Wasser.
Also, ich bin da jetzt im See Onkivesi. Das Wasser ist erstaunlich warm. Ich würde schätzen 19, 20 Grad. Das Wasser ist weich, ein wunderbares Gefühl. Und der ganze See gehört mir allein.
Um allein zu sein und sich frei zu fühlen, dafür ist die finnische Seenlandschaft wie geschaffen. Der Urlauber aus Österreich hat für mehrere Tage ein kleines Blockhaus gemietet, das zu einer Landhotelanlage gehört, mitten im Seengebiet nahe der Stadt Kuopio. Dort kann man den ganzen Tag fischen, die Natur erkunden, vor sich hin dösen, den Tag vertrödeln, ohne dass ein irgendjemand dabei stört.
Ja, die Gäste kommen wegen der Ruhe und suchen hier Entspannung.
Rauhoittuminen on niitä asioita, mitä Suomesta etsitään.
Sagt Marita, die freundliche Besitzerin und ein Nachbar, der Deutsch spricht.
Wir haben so eine schöne Natur hier in Syväniemi, in der Nähe von Kuopio. Und hier haben wir zum Beispiel ein Fluss, damit kann man gut auf dem See fahren und so eine schöne Inseln und schöne Natur dort sehen.
Finnlands riesiges Seengebiet ist eine von Menschenhand kaum berührte Naturidylle, wo Flora und Fauna noch intakt sind. Wer es per Schiff durchquert, meint in herrenloses Land einzudringen. Über einem, der im Sommer häufig wolkenlose Himmel, um einen herum zahllose grüne Tupfer, die sich, nicht enden wollend, in unregelmäßigem Abstand aneinanderreihen. Flache, mit Bäumen bedeckte Inseln, auf denen sich das Grün der Blätter wie ein Schirm ausbreitet. Schon Zar Alexander I., zu dessen Herrschaftsbereich Finnland im 19. Jahrhundert gehörte, schätzte die Gegend so sehr, dass er das Fällen von Bäumen strikt untersagte, um die Schönheit der Natur zu bewahren. Und Zar Nikolaus II. Ließ es sich nicht nehmen, in seinem finnischen Großfürstentum mehrere unbeschwerte Sommer zu verbringen.
Die Wolken gehen feiner hier, die finnischen Winde sind behutsamer,
notierte 1940 Bertolt Brecht im finnischen Exil.
Und ich mag kein anderes Blau, auch wenn ich es haben könnte.
Damals verfasste er im hohen Norden das Volksstück Herr Puntila und sein Knecht Matti. Ja, heiß muss die Sauna sein in den Kesämökit, so nennen die Finnen ihre Sommerhäuschen, die im Seengebiet häufig sehr einsam gelegen sind. Eine Mischung aus mehr oder weniger komfortablen Unterkünften, die eigentlich nur zum Übernachten dienen sollen. Und wie fühlt man sich mitten in der einsamen Seenlandschaft?
Schwierig zu erklären, aber alles scheint irgendwie zu stimmen. Der warme Wind auf der Haut, das Plätschern der Wellen, der Gesang der Vögel, dass man einfach existieren kann und die Natur genießen. Man hat das Gefühl, eins zu sein mit der Natur.
Sagt eine junge Finnin, die im Alltag als praktische Ärztin arbeitet. Sie hat gerade ein Bad im See genommen und sonnt sich jetzt auf einem alten Holzsteg, an dem ein Kahn vor sich hin dümpelt. Ihre Beine baumeln im Wasser, um sie herum ist alles friedlich und ruhig. Mit geschlossenen Augen gibt sie sich dieser Stimmung hin. Wer die totale Abgeschiedenheit sucht, jedoch nicht auf Vollpension und Freizeitaktivitäten verzichten will, muss von Kuopio 100 Kilometer in nördlicher Richtung fahren. Dort befindet sich am Ufer eines Sees ein einsam gelegenes Waldgutshofgelände. Ein Metsäkartano für Familien, Gruppen und Einzelreisende, erzählt Tuula, die gut gelaunte Gastwirtin, während sie zur Begrüßung heißen Kaffee vom offenen Holzfeuer reicht und Pulla verteilt, ein in Finnland sehr beliebtes Hefegebäck. Das von Birken, Fichten und Ebereschen dicht bewachsene Gelände, ideal für Kanufahrten, kann man nur auf Schotterpisten erreichen.
Manchmal bekämen Ausländer Angst, weil es so still ist. Doch wenn man genau hinhört, sei da der Wind, das Wasser, die Vögel, alles total entspannt. Man kann sich voll auf sich konzentrieren und alles um sich herum vergessen, im Wald, in der Stille.
It helps you to concentrate, then you forget everything when you are in the forest, in the silence.
Schön gesagt, gäbe es nicht jemanden, dem es völlig egal ist, was die Spezies Mensch in seinem Revier empfindet. Die ungekrönten Könige der finnischen Wälder, Braunbären, gefürchtet und geachtet zugleich, aber auch sehr scheu und nur selten für Menschen eine Bedrohung. Ein älterer Möckivermieter.
Ich lebe hier seit 46 Jahren, aber Bären oder Wölfe habe ich noch nie gesehen. Meine Nachbarn dafür umso mehr. Wir müssen sehr vorsichtig sein, besonders wenn eine Bärenmutter ihr Junges bei sich hat.
Und was ist mit den Mücken? Sind nicht sie die wahren Störenfriede im finnischen Wald- und Seenparadies? Teemu, ein kräftiger Bursche, der Tuula im Kartano hilft, antwortet lakonisch:
Es gibt verschiedene Mückenarten. Wenn du an sie gewöhnt bist, merkst du nicht mal ihre Stiche. Am meisten gibt es sie von Anfang Mai bis Anfang Juli.
Wir finden, wir lieben die Einsamkeit und wir lieben die Stille. Und auf Finnisch sagen wir Meolemme Wein, also Olla Wein, sich entspannen, nichts tun. Und das lieben wir.
Sagt Marjatta aus Helsinki. Und eine Frau aus Kuopio, früher Au-pair-Mädchen im Ruhrgebiet, erklärt, was den Aufenthalt im Seengebiet so reizvoll macht.
Dadurch, dass man am Wasser sich erholt, sich entspannt, findet man vielleicht das Innere in sich. Vielleicht.
Der Tag am Onkivesi-See geht zu Ende. Noch immer umkreisen Möwen das spiegelglatte Wasser auf der Suche nach Beute. Die Sonne steht jetzt nah am Horizont und taucht alles in ein magisches Licht.
Andreas Jakobsen hat in der weiten Seenlandschaft Finnlands die Seele baumeln lassen. Dass einsame Orte auch etwas Verlassenes und vielleicht sogar Deprimierendes haben können, wird im US-Bundesstaat Oregon in den USA deutlich. Dort, im amerikanischen Westen, gibt es über 80 sogenannte Geisterstädte. Nicht alle von ihnen bestehen aus verlassenen Häusern und verfallenen Ruinen. In manchen dieser ehemals bevölkerten Orte lebt noch eine Handvoll Menschen. Pia Volk hat sich in diese Einsamkeit begeben und einige Geisterorte besucht.
Im Westen von Amerika. Auf rollenden, goldenen Hügeln ist ein Stück Land eingezäunt. Es sieht aus wie ein kleiner Acker. Darauf stehen 3 Dutzend Grabsteine. Der Friedhof von Lone Rock liegt auf einer Anhöhe, viele Meilen außerhalb des Dorfes. Blanche Burris öffnet das Tor und fährt mit ihrem Wagen am Rand der Gräber entlang.
Das ist ein alter Friedhof. Oh, da steht ja ein Reh. Ich wette, die lecken die Grabsteine wegen des Salzes. Herrgott, noch mal.
Blanche wandert die Reihen der Gräber ab. Vor den Grabsteinen liegen ausgeblichene Stoffblumen, ein paar Steine, ein Cowboyhut.
Now this is my youngest brother. And this is the oldest brother.
Blanche ist 86 Jahre alt. Sie sieht aus wie ein Cowgirl, dem die eigene Haut zu groß geworden ist. Noch immer hat sie volles Haar, das sie hochsteckt. Ihr Gang gleicht dem wippenden Schreiten eines Menschen, der mehr Zeit auf dem Pferd als auf dem Boden verbracht hat. Blanche hat die meisten Menschen, die hier liegen, gekannt. Zu vielen kann sie eine Geschichte erzählen.
So the doctor was called from Hefner.
Einmal lag eine Frau in den Wehen und wir haben den Doktor gerufen. Der wohnte in Hefner und war nie hier draußen. Er ist einfach durch Lone Rock durchgefahren und bis er gemerkt hat, dass er zu weit gefahren ist, hatte unsere Hebamme Elsie Madden das Kind schon geboren.
Auch heute kann es noch passieren, dass Menschen durch Lone Rock fahren und es nicht merken. Der Ort hat nur 18 Einwohner. Eine Geisterstadt. A shadow of its former glory, sagen die Amerikaner. Über 80 solcher Orte gibt es im Bundesstaat Oregon. In keinem anderen sind es mehr. Ein Roadtrip durch diese verfallenen Orte führt durch die Geschichte Amerikas. Die Menschen kamen als Glücksjäger mit großen Träumen. Auf der Suche nach Gold, nach fruchtbarem Land oder der besten Eisenbahnstrecke. Überall entstanden Zeltlager, die zu Städten heranwuchsen und wieder verfielen. Lone Rock ist ein solcher Ort. Blanches Eltern waren unter den ersten Siedlern. Nun könnte sie eine der letzten sein. Zurück vom Friedhof steht sie in ihrer Küche. Auf dem Tisch das gute Geschirr und selbstgemachte Erdnussbutterkekse. In der Hand hat sie einen alten Zeitungsausschnitt.
Das war 2010 in der Zeitung. Ein Artikel über ein Fest vor 70 Jahren. Ich erinnere mich noch daran. Ich war damals 9. Der alte Madden hatte Schafe und er brachte eins mit von seiner Farm. Es hatte ein gewundenes Horn auf seiner Stirn und eins auf der Nase. Und mein Bruder hatte ein Kalb mit 2 Köpfen. Das brachte er mit.
And oh, it was really, really very, very interesting. They had races in the street. Of course, they were all dirt then.
Blanche erzählt gerne von all den Dingen, die sie als Kind angestellt hat. In den 1930er Jahren gab es 2 bis 3 Schulklassen voller Rabauken. Dann zogen die Männer in den Krieg und kehrten nicht zurück. Farmen gingen ein, weil das Klima zu trocken war und heute noch ist. Kaum 350 mm Niederschlag fällt im Jahr, ähnlich wenig wie in Marokko. Als alle Bäume gefällt waren, wanderten auch noch die letzten Holzfirmen ab. Und Lone Rock wurde leerer und leerer. Heute lebt noch ein Kind im Dorf. Es ist 2 Jahre alt und die Schule ist seit Jahrzehnten geschlossen.
Wir brauchen Familien hier. Aber die, die kommen, sind Stadtmenschen. Die haben keine Kinder.
Man kann das verstehen. Lone Rock liegt abgeschieden. Der nächste Highway ist Stunden entfernt. Es ist idyllisch und sehr, sehr still. Nur Wind und Staub sind ständige Begleiter. Ab und zu verirren sich Paare zum Heiraten in die kleine Holzkirche. Radfahrer genießen die leeren Straßen. Vogelbeobachter schätzen die Ruhe. Nur leben will hier kaum einer mehr. ...70 Kilometer Luftlinie entfernt, direkt am Highway 97, liegt Shanico. Der Ort besteht aus einem Dutzend windschiefer Häuser, bei denen die Farbe abblättert. Auf einer Veranda rottet ein Klavier vor sich hin, wie man es aus den Saloons der Westernfilme kennt. Die Tür des alten Hotels ist mit Brettern vernagelt. Das Gefängnis gegenüber ist kaum mehr ein Relikt aus Zeiten, in denen es noch etwas zu stehlen gab. Dahinter auf dem Feld, neben dem leeren Lagerhaus, steht das Feuerwehrauto. Mit 4 platten Reifen. Immer wieder halten Menschen für ein paar Minuten an, steigen aus ihren Wagen, machen Bilder und fahren weiter. Nur ein junger Mann, unrasiert, mit einem Zigarrenstummel zwischen den Fingern und Baseballkappe auf, wandert mit seinem Hund rastlos umher.
Als ich 5 war, habe ich hier gelebt. Ich bin zum ersten Mal seitdem wieder hier. Meine Familie, die waren sowas wie Landstreicher, umherziehende Hippies. Mein Vater hat in Vietnam gekämpft und er wollte einfach nur weg und alles hinter sich lassen. Deshalb sind wir meinem Onkel und meiner Tante hierher gefolgt. Ich kann mich nicht an die Straßen von damals erinnern, aber ich weiß, wir haben in dieser Lagerhalle gewohnt und ich habe im Gefängnis gespielt.
Jeremy geht auf eine Frau zu. Sie steht vor einem Schild, das die Geschichte der Stadt erzählt. Wissen Sie, wie viele Menschen hier noch wohnen? Fragt er sie.
Es sind 36 im Moment. So ziemlich jedes Gebäude, in dem man leben kann, ist auch bewohnt. Als sie damals in den 1860ern Gold in Canyon City fanden, kamen die Menschen durch Shaniko. Es war ein kleiner Highway. Aber seitdem hat sich viel geändert.
Deborah Holbrook heißt die Frau. Sie ist stämmig, ihre Kleidung riecht nach Patchouli und Lagerfeuer. In ihrem kleinen Laden verkauft sie Bücher und Überraschungstüten mit Kohlestückchen und verfilztem Schafshaar. Sie findet, ihre Hauptaufgabe sei es, die Geschichte von Shaniko am Leben zu erhalten. Für die Schulklassen, die etwas über den Wilden Westen lernen sollen, und die Touristen. Seit über 50 Jahren ist Shaniko eine Geisterstadt, in der nur noch Erinnerungen wohnen. Jeremy Whittaker ist genau deshalb zurückgekehrt. Er ist Drehbuchschreiber.
Zombies sind so im Trend. Ich dachte, warum nicht mal einen Film über eine Zombie-Apokalypse im Wilden Westen machen, die von der Regierung vertuscht wurde. Ich habe hier nach Inspirationen gesucht und Kindheitserinnerungen.
Jeremy macht sich auf den Weg zurück nach Portland. Vorbei an vielen anderen Geisterstädten. Von einigen, wie zum Beispiel Friend, ist nichts mehr übrig. Friend hat weder einen Bürgermeister noch einen Ortsvorsteher. Alles, was auf dem Fleckchen Erde passiert, auf dem einst Friend stand, entscheidet die Verwaltung in Wesco County. Es ist ein Ort mit Vergangenheit, aber ohne Menschen, die Zeugnis davon ablegen könnten.
Come on in. Don't worry about the door. She doesn't bite.
Okay.
Dieser Teil von Oregon und Nord-Idaho und Washington ist so ziemlich pleite, seitdem es keinen Holzabbau mehr gibt. Da kann man auch gar nichts gegen machen. Es war das einzige gute Geschäft hier.
Der Hausbesitzer Patrick ist 77. Ein hagerer Mann, der viel und gerne lacht. Er hat sich mit seiner Frau Heather in dieser menschenleeren Gegend zur Ruhe gesetzt.
Besucher nur nach Voranmeldung. Nein, im Ernst, es gibt wenig Leute, die hier rausfahren. Deshalb mögen wir es ja.
Als Patrick hierher zog, war die Schule schon lange geschlossen. Der Bahnhof, der den Ort groß gemacht hatte, verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. Als letztes Stück Infrastruktur machte in den 1980ern die Post zu. Mit ihr begann und endet die Geschichte des Ortes Friend. Hinter Patricks Haus in einem Hain liegt der alte Friedhof. Hier liegen keine Blumen, Steine oder Cowboyhüte. Hier hakt nicht mal jemand die Blätter zusammen. Es ist eine verwilderte Ruhestätte. Darauf das Grab von George J. Friend, 1865 bis 1973, dem ersten Postangestellten. Nach ihm wurde die Siedlung benannt. Auch Patrick will hier begraben werden.
Wir haben keine Kinder oder so. Bringt uns unter die Erde. Ohne viel Aufhebens. Das ist ein ruhiger Ort mit einer schönen Aussicht. Nicht, dass es wichtig wäre, wenn man tot ist.
Und das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Tahiti. Mehr Reportagen über Menschen und ihre Abenteuer gibt's auch im NDR Fernsehen. An diesem Donnerstag um 20.15 Uhr in Mare TV. Da geht es diesmal an die französische Atlantikküste bei La Rochelle und danach in die Bretagne, Frankreichs Granitküste. Fotos und mehr Infos über unsere heutige Sendung finden Sie unter ndr.de/zwischen-hamburg-und-tahiti in einem Wort geschrieben. Und dort können Sie die Sendung auch nochmal hören. Im Team waren heute Birgit Meyer, Doris Umland und Katrin Bulin. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.